Hier ist wieder Crop FM. Das Thema der heutigen Sendung ist Wilhelm Reich. Meine Gäste sind Herwig Turber und Elisabeth Renner.
Crop FM, the flexible radio show.
Gibt es zu dieser Sendung einen Chat. Dieser Chat ist erreichbar über cropfm.mur.at, kein www davor. Und dort dann rechts oben auf Cropcom klicken und wir sehen diesen Chat hier ein im Studio und werden darauf antworten. Crop FM heißt die Sendung. Wilhelm Reich ist ihr Thema. Wilhelm Reich war also Psychoanalytiker. Er wurde 1897 in Dobrizina, stimmt das auch? Okay. In Galizien jedenfalls ist er geboren und starb 1957 in den USA. Er war also Psychoanalytiker am Anfang seiner Karriere zumindest. Wurde mit 20 Jahren, glaube ich, in dem psychoanalytischen Kreis in Wien aufgenommen. Er war damals der Jüngste, der dort Mitglied war, nach einem Vortrag über, ich glaube, Peer Gynt, stimmt das, Herwig? Und galt als Musterschüler Freud und entwickelte die Libido-Theorie Freuds weiter. Und hat sich im Laufe seiner Arbeit von Freud aber immer mehr differenziert, da er Freud die Thanatos-Theorie also immer mehr in den Vordergrund rückte. Herwig, du möchtest. Ja. Meine Gäste sind übrigens, wie gesagt, Herwig Turber und Elisabeth Renner. Hallo.
Also er hat noch viel mehr gemacht. Er hat versucht, die Psychoanalyse vor dem Tod durch die Anpassung an die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft zu bewahren und hat sich damit natürlich so ziemlich mit der ganzen psychoanalytischen Gesellschaft seiner Zeit überworfen.
Ja.
Es gibt von ihm hervorragende Aussagen aus dem Bereich der empirischen Soziologie. Das war eigentlich nicht sein Fachbereich ausdrücklicherweise, aber da hat er sehr treffende Beobachtungen gemacht und er war ein großer rhetorischer Meister auch im Anprangern sozialer, politischer, familiärer und anderer Missstände. Und als solcher wird auch heute noch von allen möglichen bis hin zu anarchistischen oder alternativen, feministischen und anderen Strömungen immer wieder zitiert auch.
Okay. Reich, um jetzt kurz seine Biografie noch fertig abzuhandeln, 1939 ist er also in den USA emigriert und hat also im Verlauf seiner Forschung sich mehr und mehr auf den Körper begonnen zu konzentrieren, beziehungsweise auf das Zusammenspiel zwischen Körper und Seele oder Psyche. Und in den 40er Jahren hat er dann intensivst die Orgonforschung betrieben, schrieb auch zwei Bücher zu dem Thema, die Entdeckung des Orgons Teil 1, die Funktion des Orgasmus und Teil 2, der Krebs. Und in diesen Büchern beschreibt er also zum einen, genau wie Herwig gerade gesagt hat, also wie er seine wie sich die Forderung nach einer universellen biologischen Energie aus seinen Beobachtungen ergab. Und er hat eben, war eben der Meinung, dass der Mensch eben nicht deshalb unglücklich ist, weil er es sein will, sondern dass sich das Unglück des Menschen aus seiner Erziehung, aus seiner resultierenden körperlichen und seelischen Haltung ergeben. Er hat dann gegen Ende seiner Laufbahn bekam er mehr und mehr Probleme, darauf werden wir heute auch noch zu sprechen kommen, vor allem mit den Behörden in den USA. Es wurden seine Geräte, die berühmten Orgon-Akkumulatoren, die er verkaufte bzw. verlieh und mit denen er großartige therapeutische Erfolge erzielte, wurden beschlagnahmt. Seine Bücher wurden, und das ist ganz unglaublich, und zwar in den USA in den 50 Jahren verbrannt. Wir haben irgendwo gelesen, 3,5 Tonnen, und also es wurde überhaupt ein Verbot, sie zu verlegen etc. erlassen. So gefährlich war er. Und er wurde dann zu 2 Jahren Haft aufgrund von Missachtung des Gerichtes verurteilt und nach 8 Monaten, glaube ich.
Ja, nachdem er sich geweigert hatte, einer Vorladung Folge zu leisten.
Das war
der Grund, aus dem man ihn verhaftet hat.
Sein Kommentar war LMAA, und wenn er schon nicht versteht, was ich meine, dann lasst mich wenigstens in Frieden. Das hat leider nicht geholfen, man hat ihn also eingesperrt und nach 8 Monaten ist er im Gefängnis verstorben. Okay, das ist also ganz kurz Reichs Leben. Gegen Ende seines Lebens, nur vielleicht sollte man erwähnen, hat er eben sich zunehmend mit dem Orgon beschäftigt, hat gefunden, dass das überall vorhanden ist, vor allem auch an natürlichen Prozessen beteiligt ist und hat dann auch, da gibt es ein Buch, die Orb-Wüste. Orb steht für Orgon Operation, beziehungsweise eben operatives Eingreifen in natürliche Prozesse mittels Orgon-Energie, hat damit zum Beispiel also die Wüste von Arizona bewässert etc. Alles Dinge, die sehr weit von seinem ursprünglichen Ausgangspunkt, nämlich der Psychoanalyse, wegführten und dennoch damit zusammenhängen. Das ist eigentlich das Faszinierende an Mann. Er fand über die Beobachtung des Menschen, über die Beobachtung des Orgasmus, eine natürliche Erscheinung und hat sie überall wiedergefunden und konnte damit arbeiten.
Ja, bitte. Also Wilhelm Reich, was ja ein Schüler war von Freud, der hat in seiner psychoanalytischen Praxis, er war 1924 bis 1930, hat er die Leitung des psychoanalytischen technischen Seminars gehabt und hat genau beobachtet, wie sich die Verhaltensweisen, das Verhalten der Klienten in bestimmten Körperhaltungen zeigen. Das heißt, es war schon Freud auch wichtig, der beobachtet hat, dass das Wie des Agierens wichtig ist, also die Verhaltensweise analytisch bedeutsam ist. Aber für Reich ist dann dazugekommen, dass das Verhalten sich in einer Körperhaltung ausdrückt. Genau. Dass der Charakter sich körperlich manifestiert, das heißt, dass Menschen einen Muskelpanzer entwickeln, chronische Muskelverspannungen entwickeln, und hat da eine völlig neue Dimension mit hineingebracht, nämlich den Körper.
Ja. Entschuldigung, wenn ich da reinplatze, aber möchtest du vielleicht kurz dich vorstellen, was du genau machst und wie du praktisch also damit arbeitest?
Mhm. Also von meinem Grundberuf her bin ich klinische Psychologin und Psychotherapeutin, mache also autogenes Training, autogene Psychotherapie, aber bin an der Körperarbeit seit längerer Zeit dabei. Also meine Arbeit ist die posturale Integration.
Ja.
Die posturale Integration nimmt die Idee vom Reich auf, nämlich dass die Körperhaltung sich Gefühle, Emotionen, Lebenseinstellungen, die ganze Lebensgeschichte widerspiegelt.
Okay, darauf werden wir dann im zweiten Teil noch ausführlicher zu sprechen kommen.
Ich würde gerne einen Aspekt noch ein bisschen hervorheben. Es gibt bei den Leuten, die sich mit Reich beschäftigen, eine große Diskrepanz zwischen Leuten, die sich mit dem Frühwerk hauptsächlich auseinandersetzen. Das sind eben die gerade genannten Dinge, die sehr viel zu tun haben mit dem Abbau von Körperpanzerungen.
Ja, das ist ein wichtiger Begriff bei Reich.
Es gibt einen zweiten Bereich, das sind die Leute, die sich mit dem Spätwerk beschäftigen.
Ja, also
und diese Diskrepanz zwischen Früh- und Spätwerk hat Reich sehr selbst so beschrieben: Was ich getan hatte, war mein Adlerei in ein Nest von Hühnereiern zu legen. Später nahm ich es heraus und gab ihm sein eigenes Nest.
Okay. Ja, darüber und über vieles mehr wollen wir heute noch sprechen in dieser Sendung. Und vorerst wollen wir mal Kate Bush spielen, die da Wilhelm Reich und seine Wetterversuche besingt. Die Sendung ist Crop FM, das Thema Wilhelm Reich. Und ich möchte das zuletzt Gesagte eingehen, kurz. Nämlich die große Diskrepanz zwischen dem frühen und dem späten Werk von Wilhelm Reich, vor allem in der Rezeption dessen. Und Joschka Fischer hat einmal auf einer Webseite auf Anfrage hin von jemandem, der also seine Stellungnahme für ihn zum Thema Reich haben wollte, gesagt: Ihm ist Reich also nur bekannt als gesellschaftskritischer Autor und von Orgon weiß er nichts. Das ist sehr schade. nicht nur deshalb, weil Reich diese Energie auch zu sehr konkreten Dingen nutzen konnte, nämlich auch bis hin zu Antrieben, hat er zumindest selbst behauptet. Aber vor allem auch, weil es doch zeigt, dass, also, warum hört es dann irgendwann auf? Also das. Ja, bitte.
Warum es zu diesen Diskrepanzen und Missverständnissen und einseitigen Betrachtungsweisen kommt, es gibt da mehrere Ansätze dafür. Ein Ansatz ist sein Transponieren von Terminologien. Das heißt, es passieren ihm da selber auch ab und zu Aufmerksamkeitsfehler und seine Theorien wurden immer verworfen oder akzeptiert. Korrekturen und Weiterentwicklungen gibt es eher weniger. Und der andere Punkt, ein anderer wichtiger Punkt, seine Betonung der Sexualität, die er als Schlüssel zur Befreiung der gefesselten Persönlichkeitsstruktur angesehen hat, führt natürlich logischerweise auch zur Abwehr. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Abwehrmechanismen, die auf Reich angewandt werden, auf verschiedene Bereiche seines Werks. Jeder nimmt sich natürlich, und das ist ja auch ein natürliches und verständliches Verhalten, das heraus, was er am besten brauchen kann. Und infolge des großen Spektrums entstehen Richtungen, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, danke. Elisabeth, du erzähl uns einmal, was deine konkreten praktischen Erfahrungen sind mit Therapien, die sich aus Reichsarbeit ergeben.
Ich möchte vorher noch ganz kurz erklären, was die postorale Integration ist. Postorale Integration ist etwas, was sehr wenige kennen. Einmal zum Wort. Posturale kommt aus dem Englischen und heißt Posture. Das heißt, da geht es um die Haltung. Ja? Es geht um die Haltung des Körpers, und zwar um die Art und Weise, sich zu halten oder beziehungsweise zu verhalten. Mhm. Bei der Integration geht es um die Wiederherstellung, um das Vervollständigen oder um das Wiederaufrichten. Ja, also wie auch Reich davon ausgegangen ist, dass eben Muskelpanzerungen uns vor Konflikten schützen, vor Verletzungen schützen, dass Panzerungen sich im Laufe des Lebens entstehen. Davon geht auch die posturale Integration aus. Und zwar sagt auch sie, es ist, als ob der Körper sieht, was der Geist glaubt und das Herz fühlt und dem passt er sich an. Ja? Also es ist ganz wesentlich, es gibt da diese Einheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und wenn wir uns verändern wollen, dann können wir auch unseren Körper verändern.
Wir können dort ansetzen.
Wir auch, können dort ansetzen, ja. Genau. Und in der posturalen Integration, also weiß man, dass die Faszie zum Beispiel, das ist ein Bindegewebe, die Faszie umgibt alle Organe, alle Muskeln und die Faszie verklebt und verhärtet aber auch Muskeln durch Erlebnisse, durch Frustrationen, durch Verluste und alles Mögliche.
Bitte. Die Faszie ist jetzt also ein spezielles Art von Gewebe. Das soll man kurz erklären, weil ich habe den Begriff jetzt noch nicht gekannt.
Die Faszie, also da hat sich die Ida Rolf sehr damit beschäftigt. Die Faszie ist ein Bindegewebe. Mhm. Ja? Ein Bindegewebe, das ist formbar, ja, es ist keine feste Struktur, das ist eben so nicht wie der Knochen eine feste Struktur, sondern das ist formbar, das ist zwar etwas, was sich erstarrt im Laufe der Zeit durch diese Panzerungen. Die Faszie produziert auch so einen Leim, der so die Muskelverklebungen ausmachen.
Mhm. Verhärtungen.
Verhärtungen, Muskelver- genau, ja. Muskelverspannungen.
Ah, das kommt also daher.
Ja, genau. Mhm. Und durch das Bearbeiten dieser Faszie, das macht man mit Fingerkuppen, mit Ellbogen, mit Handballen, können diese erstarrten Formen und Panzerungen wieder aufgelöst werden und der Körper kommt wieder in Fluss. Das heißt, Gefühle, die eingefroren sind, die, also schmerzhafte Gefühle, die man im Laufe der, des Lebens gemacht hat, können dadurch erinnert werden. Das sind mitunter sehr schmerzhafte Prozesse, die während solchen Sitzungen passieren.
Weil Dinge wieder auftauchen.
Weil Dinge wieder auftauchen, ja. Erlebnisse von der Kindheit. Man erinnert sich zum Beispiel, dass man als kleines Kind in den Keller eingesperrt wurde, wenn man zu viel war. Oder dass man als kleines Kind vom Wickeltisch runtergefallen ist und sich was gebrochen hat. Oder man hat das Gefühl beim Bearbeiten von den Faszien, dass da ein Dreck oder eine schlammige Masse hinausgespült wird und es kommt dann was Frisches, Klares nach. Also das ist mitunter schon mit sehr starken und intensiven Gefühlen auch verbunden, diese Arbeit.
Ich möchte noch das, was als psychische Energie oft bezeichnet wurde, das ja. ist zum Teil oder zum Großteil auch im Körper gespeicherte Erinnerung. Damit umzugehen, glaube ich, ist der Ansatz dieser Therapie.
Ich wollte eben gerade sagen, das Postulat, das Reich zuerst aufgestellt hat und mit ihm auch Kamera. Es gibt also da, vielleicht werde ich es kurz zitieren, das war also ein Biologe, der Anfang dieses Jahrhunderts gearbeitet hat oder in der Zeit Reichs. Und der schreibt also in einem Buch, soll ich schließlich noch kundgeben, was mir persönlich am wahrscheinlichsten dünkt und damit eigentlich über die Schranken des Erlaubten hinaus ein unbewiesenes, jetzt unbeweisbares wissenschaftliches Glaubensbekenntnis ablegen, so muss ich sagen, die Existenz einer besonderen Lebenskraft kommt mir durchaus wahrscheinlich vor, also einer Energie, die weder Wärme noch Elektrizität noch Magnetismus, Bewegung einschließlich Schwingung und Strahlung noch chemische Energie noch ein Mosaik von allem zusammen darstellt, sondern eine Energie, die spezifisch nur denjenigen natürlichen Abläufen zukommt, die wir Leben nennen. Mhm. Also er war also einer mit ja. von vielen anderen, die solche Dinge aufgebracht haben und er hat dann also auch gesagt, diese Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, das heißt also diese Erlebnisse, die wieder hochkommen, sind jetzt Faszien hat er nicht verwendet, er hat eher jetzt von den Nervenfasern gesprochen direkt, aber das sind wahrscheinlich eine Weiterentwicklung davon.
Das kann man nicht trennen.
Ja, genau. Also, und das sind biologische Energien, denen Emotionen zur Seite stehen und die da gespeichert sind und frei werden plötzlich.
Ich würde nicht sagen nur biologische Energien, ich würde es in einen größeren Zusammenhang stellen wollen und sprechen von zwei Grundströmungen im Universum, die Entropie und die Neckentropie.
Ja. Das schreibt auch in diesem
Buch. Wird in verschiedenen Theorien immer wieder in die Nähe der Neckentropie gebracht und man könnte sagen, der Körper speichert jetzt Erfahrungen dieser beiden Tendenzen. Und, natürlich in einer komplexeren Form.
Was mir jetzt dazu einfällt, weil das in dieser Sendereich öfter schon zur Sprache kam, ist Viktor Schauberger, der genau davon spricht. Der also von der Implosions- und der Explosionskraft, das ist ein Naturforscher, aber ich meine, da sieht man wieder, wie das zusammenhängt, meiner Meinung nach, jetzt zeigt sich das da sehr deutlich. Und der genau von, was du jetzt Neckentropie und Entropie nennst, das heißt, den Hang in der Natur, Chaos sozusagen wieder sich zu ordnen, beziehungsweise beschreibt er mit Expansion und Implosion. Ja. Und das haben wir ja genau da.
Ja, es ist auch ähnlich in der Therapie. Das sind diese Erinnerungen, der Körper hat klar ein Gedächtnis.
Genau, das Körper.
Er speichert. Und durch das Bearbeiten kommt es zu solchen Entladungen. Ja? Und wo man schon auch sehen kann, wenn so eine Entladung, es dehnt sich wieder aus oder es wird frei, passiert ist, dass der Körper dann wieder anfangen kann zu fließen. Ja? Dass man sieht, der Körper vibriert wieder, der gesamte Körper im System. Man bearbeitet zum Beispiel irgendwo die Schulter und die Vibration zieht sich durch den ganzen Körper und ist am Zehen zu spüren. Da sind Klienten oft überrascht, wo sie sagen, ganz eigenartig, ich habe da jetzt an der Schulter gearbeitet und am Fuß unten ist es warm geworden oder da habe ich dieses Vibrieren gespürt. Mhm. Ja? Also das sind schon Erfahrungen, wo durch das Freilegen, durch dieser Lebensgeschichte, der Klient wieder zu einer größeren Lebenskraft kommt, zu seinem ursprünglichen Lebenspotenzial, was ihm eigentlich von Geburt an zusteht, zu einer besseren Körperwahrnehmung kommt, zu einer vertieften Atmung und vor allem wieder Zugang zu den Gefühlen bekommt. Ja? Zu seiner Intuition und dass auch Verbindung zu seinem spirituellen Körper hergestellt wird.
Ja? Was mich das jetzt sehr stark erinnert, ist die Chakrenpsychologie, die also im Grunde ist mit einer anderen Terminologie genau dasselbe sagt wie du.
Ja. Und das ist viele Wege führen nach Rom, sage ich immer wieder. Ja. Und ich denke, das Wesentliche, gerade bei der Körperarbeit, und das ist auch egal, das erlebt man auch Shiatsu oder Feldenkreis oder Skan, es gibt mehrere Wege. Aber das Wesentliche ist wirklich so Zugang finden zur Weisheit des eigenen Körpers, was ich schon auch als den Tempel bezeichne, in dem Geist und Seele wohnen. Ja? Das ist natürlich etwas sehr, sehr Kostbares, dieser Körper. Und denke mir dann auch wieder so, auch gesellschaftlich gesehen, wie wenig akzeptiert Körper eigentlich ist, wie wenig Körperbewusstsein das es gibt. Und dass das auch überhaupt kein Thema ist, weder in Schule noch im Kindergarten. Also wir wachsen da immer in einer sehr, sehr körperfeindlichen Gesellschaft auf. Ja.
12 Jahre stillsitzen in der Schule.
Entsetzlich.
Ja. Zusammenreißen, also. Stehgerade.
Ich habe das nie kennen.
Ja, aber.
Immer Winkel gestanden.
Ja. Und das müsste schon auch irgendwie mal so ein Anstoß des Überlegens sein, wo wir in unserer Gesellschaft im Moment auch stehen.
Genau. Und Stichwort 12 Jahre stillsitzen. Das sagt Reich auch sehr deutlich, der Rede an einen kleinen Mann.
Und dann nach 20 Jahren stillsitzen oder länger im Auto.
Ja. Reich sagt eben, unsere Gesellschaft ist schon so aufgebaut, so konstruiert, dass sie einen Mechanismus darstellt, der ständig wieder solche steifen Menschen produziert.
Ja.
Die dann halt therapiert werden, ewig.
Es wird der Intellekt gefördert. Wir leben ja immer in einer sehr kognitiven Gesellschaft, in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo Körperkontakt, wo Gefühl und Wärme nicht sehr gefragt sind.
Das ist ja etwas, was in Reichstherapie auf einmal neu war, dass er das seine Patienten, das hast du mir durch erzählt.
Ja,
ne?
Genau, das angreift, war ja ein großer plötzlich. Anstoß, dass er sich aus diesem Setting herausentwickelt hat. Und den Klienten natürlich, wo es um den Körper geht, auch angreift, berührt und sich als Therapeut dann auch bereit sein muss, sich berühren zu lassen, jetzt auch emotional berühren zu lassen. Und es war dann schon auch ein sehr großer Anstoß oder eine Anstößlichkeit, wenn man bedenkt, dass man da noch körperfeindlicher war, wie wir es jetzt sind und wir es jetzt noch immer sind.
Ja, die Patienten mussten sich ja zum Beispiel auch unüblich für psychiatrische Behandlungen, was es am Ende ging, ist ja auch dann sehr stark in Richtung Krebsforschung, wo er unglaubliche Dinge, auf das wir mal zu sprechen kommen, aufgezeigt hat. Aber was eben am Anfang unüblich war für psychiatrische Behandlungen, war, dass sich die Patienten entkleiden mussten.
Bis auf die Unterwäsche.
Unterwäsche. Und was klar ist, weil er natürlich nur so auch, also bei ihm ging es ja auch darum, wie sieht die Haut aus, ist sie fettig, ist sie rissig und so weiter. Also er hat wirklich den Körper beobachtet und hat die Parallelen gezogen. Ne?
Ja. Damit nicht der Eindruck entsteht, er sei von Anfang an auf einer rein biologischen Schiene unterwegs gewesen oder auf einer rein physiologischen Schiene unterwegs gewesen, gewesen. Es ist ihm auch darum gegangen, den Leuten in seinen Therapiekliniken immer wieder bewusst zu machen, dass ihre sexuellen und psychischen Nöte auch auf gesellschaftliche Bedingungen zurückzuführen sind, die man auch nur durch politische Veränderung bewältigen kann.
Da ist es ihm dann ja auch endgültig über den Kopf gewachsen, kann man sagen.
Immerhin
hat er ein Wespennester gestochen.
Immerhin wird er einen Weg vorgegeben, einer Erdung, eines sehr wohl eines intellektuellen Arbeitens, ja, das aber auch bis hinein in die körperlichen Ebenen in einen Zusammenhang gebracht werden kann. Meine Frage natürlich, die posturale Integration als sehr stark am Intellekt jetzt vorbei arbeitenden System.
Ja.
Inwiefern einerseits hier dieses Bedürfnis von der Psychoanalyse ursprünglich sich zu erden, inwiefern ist in der posturalen Integration dieses Bedürfnis drinnen, sich auch intellektuell irgendwo einen Raum zu schaffen?
Ich denke, die posturale Integration und die Körperarbeit sehe ich so etwas wie eine Basis, ja. Wenn ich einen guten Bezug habe zu meinem Körper, wenn ich den spüre, wenn ich den erlebe, wenn ich meine Gefühle frei fließen lassen kann, dieses Bedürfnis erfüllt ist, dann gibt es den Impuls einer Weiterentwicklung, wo jetzt Neugierde dazugehört, wo Wissen dazugehört, wo der Intellekt natürlich auch eine Rolle spielt, die Auseinandersetzung mit dem Intellekt. Aber ich denke, es ist dann irgendwo klarer, dass es einen ganzheitlichen Ansatz gibt, nicht so getrennt, ja, von Körper, Geist und Seele, sondern es wird verstehbar, dass man das nicht trennen kann und das Ganze erfassen und erleben und wahrnehmen dieser Welt und dieses Universums, wo wir leben, basiert auf einer ganzheitlicheren Ebene. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann sich auf den Weg macht. Ja.
Was mir jetzt dazu einfällt, ist, in der Chakrenpsychologie werden eben sehr ähnliche Dinge behandelt. Ich habe zu diesem Thema auch einige Bücher gelesen, aber es war für mich immer ein bisschen schwierig, da jetzt einzusteigen, da die Terminologie, fernöstlich, Hinduismus etc., worin das irgendwo fußt, für mich schwerer zugänglich ist. Was mir an Reich sehr großen Spaß macht, ist, dass er diese Dinge unglaublich plastisch und angreifbar darstellt, sehr klar und für westlich geprägte Menschen verständlich. Was ich bei Reich dann wieder, und das, da komme ich jetzt auf das, was du jetzt gemeint hast, vermisse teilweise, ist, dass eben, sagen wir mal, Wort dafür, der spirituelle Aspekt des Ganzen, also er schimpft immer über Mystik und Metaphysik, du hast zu Recht zum Teil, aber der spirituelle Aspekt des Ganzen bei Reich auf eine Art behandelt wird, die ihn nicht immer, glaube ich, also ausreicht. Und
hier gibt es tatsächlich große Probleme. Wilhelm Reich hat zum Teil als brillanter Rhetoriker und Formulierer gewisse Widersprüche bewältigt, unter Anführungszeichen bewältigt, indem er sie einfach eliminiert hat. Und da streift er selber dann Sphären, die nichts mehr zu tun haben mit seiner geforderten wissenschaftlichen Exaktheit.
Cosmic Superimposition, das Buch von ihm zum Beispiel.
Zum Beispiel, er spiegelt uns unsere Lebensweise, unsere Kritik an unseren Lebensweisen, unsere quasi religiösen Hoffnungen, die spiegelt auf eine Zukunft, die in der Vergangenheit liegt. Als Beispiel die Trobriander, die Post- und Prä-patriarchalen Gesellschaftsmodelle, die er sich vorstellt, die es einmal gegeben haben soll, die es mal geben wird, seiner Hoffnung nach, und überspringt aber einige Stufen momentaner gesellschaftlicher Notwendigkeit oder auch gesellschaftlicher Notwendigkeiten seiner Zeit, geht einfach drüber hinweg und hat sehr wohl auch, gerade was das betrifft, irgendwelche Mythen, mit denen er lebt.
Ja.
Auch in seinem Denken sind mythische Momente drinnen,
ja,
und die sind insofern auch schlecht verarbeitet, als er ja vorgibt, sich mit so etwas nicht zu beschäftigen.
Ja, also Geisterseher und Mystizismus lehnt er streng ab. Und als Ausgangspunkt finde ich das ja sehr vernünftig. Teilweise kommt das aber dann mit sich selbst über Kreuz. Also ich möchte mir da jetzt nicht anmaßen, eigentlich wirklich da jetzt. Aber über ihn jetzt da irgendwer Urteil zu fällen, aber das ist halt mein persönlicher Eindruck, den ich aus den paar Büchern, die ich von ihm gelesen habe, gewonnen habe. Und interessant in dem Zusammenhang, eben weil es in dieser Sendung schon öfter behandelt wurde, ist das UFO-Phänomen, mit dem er sich auch auseinandersetzte und das auch sehr plastisch behandelt hat und gemeint hat, also dieses Phänomen ist also dafür verantwortlich für das Deadly Organ, für die Strahlung in der Atmosphäre und es irgendwo auch verteufelt hat, aber es doch nicht wirklich fassen konnte auch. Also, na gut, wer kann das schon, aber was ich sagen will, ist einfach, jetzt auch Reich hatte natürlich seine Grenzen. Ich meine, wer nicht, das ist sehr klar. Aber
Polarität.
Also wir wollen jetzt nicht als Übermenschen jetzt hinstellen.
Polaritäten wie Natur, Kultur, Mensch und Tier, Mensch und Kosmos, Mann und Frau. Er hofft oder er wünscht, dass sich das alles irgendwann in einer dialektischen Einheit findet.
Ja.
Und geht dort auch einfach hin. Das heißt zum Beispiel in einem Diskurs, der zu der Zeit sehr peinlich war, der Psychoanalyse über die Bedeutung und Rolle der Frau, da geht er sehr schnell drüber hinweg und spricht von einer im sexuellen Bereich von einer Ebenbürtigkeit und Gleichheit, grundsätzlichen Gleichheit männlicher und weiblicher Sexualität, was für viele heutzutage, wenn sie es lesen, erfrischend wirkt, übergeht dabei aber den riesen Konflikt- und Problembereich, der schlicht und einfach vorhanden ist.
Mhm. Mhm.
Das bringt ihn sehr schnell weiter, ja, aber eben auch unter Umständen zu schnell. Gewisse Leute fühlen sich schlicht und einfach übergangen.
Ja. Was mich jetzt zum Beispiel noch interessiert, ist in der körperlichen Arbeit, die du machst, es gibt ja da, das haben wir in der letzten Sendung über Wilhelm Reich, müsste ich nachschauen, wann die war, es war ungefähr vor 2 Monaten, in der Past-Shows-Sektion von Crop FM, in cropfm.mur.at kann man sich übrigens diese bald und die vorigen Sendungen runterladen und anhören oder online anhören. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Richtig. Ja. Wilhelm Reich arbeitet also sehr stark mit vom Körper, mit Ansätzen, die vom Körper ausgehen. Ja. Er sagt also, manche Probleme lassen sich eher auf dieser Ebene angreifen, also physischen, manche eher auf der psychologischen. Es gibt da das berühmte Beispiel, das du in der letzten Sendung über Reich genannt hast, wo er also ein Reporter, der ihn da irgendwie aufmachen wollte, live, plötzlich begann, sein Kinn zu massieren und der also dort einen Zusammenbruch erlitt. Und jetzt meine Frage, wie sind deine Erfahrungen auf diesem Gebiet? Das heißt, wie äußert sich das dann, wenn also jemand zu dir kommt und zum Beispiel jetzt eine ganz starre Kieferhaltung hat, die löst sich, was passiert dann? Was hast du da? Wie löst du sie erstens einmal und zweitens, was bietest du dem dann an?
Das ist jetzt sehr simpel, jetzt mal ausgedrückt, mit also eine starre Kieferhaltung.
Nur als Beispiel.
Ja, okay. Sagen wir so, das ist jetzt Teil dieses Prozesses, wo dann genauso auch diese starre Kieferhaltung, die sind auch Muskeln, die da verspannt sind,
ja,
bearbeitet werden können und so also wie mit Fingerkuppen, mit bestimmten Massagetechniken. Da natürlich muss man schauen, für jeden ist Körperarbeit auch nicht das Richtige. Das heißt, man muss sie einlassen können. Nicht jeder lässt sie ein auf eine Körperarbeit. Für den ist Psychotherapie oder psychologische Begleitung zuerst einmal annehmbarer, was aber nicht heißt, wenn man das vorbei hat, dass man dann irgendwann zur Körperarbeit kommt oder umgekehrt.
Ja.
Ja? Und wichtig ist einfach, wenn sich dann heftige Gefühle lösen, was heißt die Traurigkeit, Zorn oder Wut, was ja oft in einer Kieferspannung sitzt, ja, Zähne zusammenbeißen oder man ist gewohnt, sie durch das Leben durchzubeißen, allein zu sein oder so, dann ist es einfach auch wichtig, da zu sein für den. Ja? Wenn das Gefühl sich löst, es einfach kommen lassen, dass man als Therapeut nicht Angst hat vor diesen Gefühlen, vor diesen Emotionen, sondern dass man dann in der Situation einfach Stütze geben kann, Unterstützung geben kann und auch ein Gespräch führt, ja? Über das, was da jetzt hochgekommen ist, wenn es ein Bedürfnis ist, um über das Erlebnis reflektieren zu können. Mhm. Ja? Und das ist schon wichtig, wenn jetzt Gefühle da sind, sehr starke oder traumatisierte, ihn einfach zu begleiten. Und wenn man sich nicht in der Lage fühlt, dann ist es einfach auch wichtig, nur da zu sein, ja? Und zu sagen, okay, ich schicke ihn jetzt weiter zu jemandem, der kompetent ist. Ja, also es ist schon auch wirklich wichtig, sich das dann auch zu trauen, damit man aufgehoben ist, damit der Klient sich unterstützt fühlt, weil das schon sehr, sehr lebensnahe Erfahrungen sind, die sehr schmerzhaft sein können.
Ja. Du würdest was sagen dazu, Erik? Okay. Und du hast also als Möglichkeiten solche Stauungen, muskuläre Spannungen zu lösen, die Massage genannt. Was für andere Möglichkeiten gibt es? Oder mit welchen anderen? Oder ist das die einzige Art, mit der du jetzt arbeitest?
Nee, es ist dann schon so, dass in der feinen Integration werden dann die Meridiane ja mit einbezogen. Wenn jetzt die Faszien, die Muskelpanzerungen freigelegt sind, dann ist es sehr gut, mit den Meridianen zu arbeiten, wo dann das Qi, sagt man dazu, das Lebens-Qi wieder fließen kann, wo man dann Trennungen, was weiß ich, von oben und unten, wo das Zwerchfell getrennt hat, zum Beispiel, wo der Fluss schon einmal durchgeht, dann nur einmal fein mit den Meridianen zu arbeiten.
Stichwort Zwerchfell, das ist laut Reich ja der zentrale Punkt, in dem sich also bioenergetische Stauungen befinden. Das ist ja das der Plexus solaris, also das ist eigentlich das größte Nervengeflecht im Körper.
Ja.
Also jetzt abgesehen vom Gehirn natürlich. Und Nervensystem operiert ja auch mit Elektrizität und Reich sagt ihm auch, dass das nur wiederum eine Erscheinungsform der Organtätigkeit, wie auch immer, ist. Und hast du jetzt zum Beispiel, was mich jetzt auch interessieren würde, da speziell auch Erfahrungen gemacht, also mit diesem Punkt Zwerchfell?
Ja, Zwerchfell ist etwas, was den oberen Körper vom unteren Körper sehr stark trennt, wo die Verbindung jetzt zwischen Herz und Niere zum Beispiel nicht möglich ist.
Mhm.
Ja, wenn das blockiert ist, dann ist jetzt also im sexuellen Erleben, diese Verbindung nicht möglich, wo das Gefühl, das Herz verbunden wird mit den Nieren, da sitzt da die Lebenskraft oder die sexuelle Kraft, sodass Sexualität unbefriedigt bleibt oder schlichtweg nicht in dem Genuss und Ausmaß erlebt werden kann. Wenn das Zwerchfell bearbeitet wird, ist immer wieder sehr schön zu sehen, wie die Atmung, wie die vertiefte Atmung wieder anfängt, wie die Atemwelle von oben nach unten zu fließen beginnt. Und das kann man sehr gut sehen, wenn solche Blockaden aufgelöst sind. Das ist wirklich so entwickelt man einen sehr feinen Blick. Ja, spielt so alles auf einer sehr feinen Ebene ab, wo das wieder zum Fließen anfängt. Ja.
Reich beschreibt da ja unter anderem Spasmen, muskuläre Spasmen, die sich also bei Lösungen von extremen Blockaden, also er beschreibt ja den Fall einer Krebskrankheit unter anderem im zweiten Teil von Die Entdeckung des Organs. Und also in extremen muskulären Spasmen, indem sie dann diese Stauungen entladen und so weiter. Ne? Also.
Ja, es kann schon mitunter sein, dass dann auch so ein Bedürfnis entsteht, sich zu bewegen, ja, dass man, was weiß ich, die mit den Händen zum Schlagen anfängt oder mit den Füßen zum Trommeln anfängt, dass man das Bedürfnis hat zu schreien, vor allem auch wenn so mit dem Zwerchfell gearbeitet wird oder dass man heftig gähnt und so, also dass der Körper wirklich zum Vibrieren anfängt.
Und interessanterweise ist ja genau diese Gegend Zwerchfell, Solarplexus oder Plexus Solaris, ist ja auch in der Chakrenpsychologie ein ganz zentraler Punkt natürlich. Ja. Ne? Also das dritte Chakra meistens in den meisten Systemen ist das dritte.
Wo die Autonomie ja drin sitzt.
Ein Element, das sich durchzieht auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, es zieht sich nicht durch, sondern es findet sich als Ähnlichkeit immer wieder auf verschiedenen Stufen. Das geht bis ins Nicht-Materielle hinein. Das ist das Element des Pulsierens. Ja? Die pulsierende Welle, die Atemwelle auch als Zyklus. Dazu kommen die relativ neuen Erkenntnisse der Chronobiologie und Medizin, dass es noch ungeahnt viele verschiedene, bisher noch gar nicht so bekannte Zyklen im Körper gibt, bis hin zu Krankheiten in Zyklen auftauchen. Und dieses Pulsieren hat was zu tun mit dieser Grundvorstellung des Lebewesens als Blase, mit einer Außenhaut.
Genau, ja.
Das beginnt bei den kleinsten Tierchen und geht bis hin zur Seele. Man spricht auch von einer Ballseele, ironischerweise. Mhm. Es ist immer die Vorstellung einer Blase mit einem Innendruck und einer Spannung in der Außenhaut. Und aber da kommt es durch äußere Einwirkung und durch innere Einwirkung zu einem Pulsieren. Das ist eine Form, wie die Energie auch wieder abgeleitet werden kann. Das Pulsieren im orgastischen Erleben ist ein solches wieder Abbauen der übergroßen gestauten Energie im Inneren.
Ja, und ja, also diese Prozesse, die am kleinsten findet, setzen sich in die gesamte Gesellschaft fort. Und
er geht bis hinein in die nicht belebte Materie.
Genau.
Mit diesen Überlegungen.
So ist es. Mhm. Ja, jetzt Crop FM, das Thema Wilhelm Reich. Und wir sprachen gerade von der Vorstellung der Urblase, die also wibbernd durch ihr Leben zieht und pulsiert und diese Kraft noch hat. Und
um nicht das ganze Spektrum der wissenschaftlichen und philosophischen Implikationen dieser Überlegungen aufreißen zu müssen, versuche ich jetzt ein bisschen einen Gedankensprung, und zwar dieses Nicht-Funktionieren, dieses Vibrierens, das eigentlich eine der Grundfunktionen des Lebens ist, wie auch immer, in verschiedenen Ähnlichkeiten, auf verschiedenen Ebenen, dieses Vibrieren, die Fähigkeit, sich auszudehnen, zusammenzuziehen, auf die Art Energie zu verarbeiten, wenn das gestört ist, kommt zu diesen Steifheiten, steife Menschen oder Schlappheiten, Impotenz und andere Phänomene. Ja. Und natürlich findet man diese Phänomene auch auf intellektuelleren Ebenen wieder, und auch im wissenschaftlichen Leben kommt es genauso zu denselben Mechanismen. Das, was im einzelnen Körper eines Menschen passiert, passiert auch in Gemeinschaften.
Im Gesamtkörper.
Ja.
Im soziologischen.
Unter anderem auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Ja, und das ist eben die Sache, die wissenschaftliche Gemeinschaft ignoriert ja Dinge wie zum Beispiel das Argonein an Fels völlig. Das ist also von Wolfgang Wiedergut, einem sehr interessanten Mann, der auch schon mal in dieser Sendung war und über Kornkreise gesprochen hat. Die haben dort also ein Argonei gebaut. Das ist eine Verbindung der Arbeit Schaubergers und der Arbeit Reichs, die, wie wir heute schon mit der Entropie, Neckentropie gesagt haben, zusammenhängen. Es handelt sich dabei also um einen Argonakkumulator. Ein Argonakkumulator ist ein aus mehreren organischen und nicht organischen metallischen Schichten aufgebauter Hohlraum, der die Eigenschaft von organischen Stoffen Argon anzuziehen und von metallischen sie abzustoßen ausnutzt, und durch einen Prozess, wo teilweise dann das Argon, das angezogen wird von den organischen Stoffen, durch das Metall durchdiffundiert, ausnutzt. Warum dieser Prozess zustande kommt, das wusste Reich selbst nicht, zumindest zum Zeitpunkt, als er die Entdeckung des Argons schrieb, nicht. Und wenn man sich also im Inneren dieses Eis aufhaltet, treten sehr interessante Phänomene zutage. Das, was mir am augenfälligsten erschienen ist, ist also die Zeit verfließt. Wir sind eine Dreiviertelstunde drin gesessen und alle der Meinung, es war eine Viertelstunde. Und in länger andauernden Behandlungssessions ergeben sich dann, um jetzt auf deine Arbeit auch wieder zurückzukommen, genau dieselben Dinge. Es lösen sich muskuläre, beziehungsweise eben jetzt von den Faszien, wie du gesprochen hast, es lösen sich also Stauungen dort, und mit all den Nebeneffekten, von denen du auch schon gesprochen hast, und diese führen dann eben zur Fallangst. Das ist auch ein Begriff, den Reich geprägt hat. Das heißt, wenn man eines Reporters Kinn massiert und seine gestauten Erinnerungen hochbringt, dann schmeißt man ihn als erstes in ein Loch. Ne, und sollte ihn dann begleiten. Und das hat
das
er auch.
Wichtig, ja.
Das, und das machst du, nehme ich an, also hauptsächlich fast. Mhm. Also die Körperarbeit ist wahrscheinlich dann oft auch nur so quasi der Anstoß, um dann überhaupt mal was in Gang zu setzen, oder?
Ganz genau, ja. Ja. Um etwas in Gang zu setzen und einfach auch wieder so Kontakt aufzunehmen zu seinem ursprünglichen Lebenspotenzial. Ja. Und ich sage, es löst genau das aus, wozu der Klient einfach bereit ist.
Ja. Und genau. Und um jetzt eben zurückzukommen, solche Dinge, nicht nur solche Dinge, eben auch solche praktischen Dinge wie das Argonei werden aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen ignoriert von der Wissenschaft.
Ich würde gerne noch einmal genauer auf den Begriff Argon zurückkommen,
ja,
weil das sehr, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Ich denke, es wird sich dabei um einen Topos handeln, ja, einer selbstähnlichen Struktur, vielleicht einer fraktalen Struktur, die man in verschiedenen Dimensionen antreffen kann.
Also Reich beschreibt das Ganze als Bläschenbildung, die ja zum Beispiel in organischen Stoffen, wenn er zum Beispiel Kohlenstoff, beschreibt im zweiten Teil seines Buchs die Entdeckung des Argons, sehr genaue Experimente, sehr mühsam ist zu lesen. Nur ganz kurz, und unter 3- bis 4- oder 5.000-facher Vergrößerung zeigen sich dann also blaue Bläschen mit, so beschreibt er es jetzt.
Wir sind hier in einem Bereich, wo auch die Physik landet. Ja? Es gibt momentan diese Umwälzung auch im Denken, das Ende des mechanistischen Denkens, sagt man, ja, ein Paradigmenwechsel, der dazu führt, die Materie selbst zu definieren als ein Pulsieren und in Kommunikation stehen von verschiedenen Zuständen. Ja? Die an sich immateriell sind. Und da könnte man, in diesem Bereich könnte man auch sagen, dieser Topos Orgon oder Orgonbläschen, ja, lässt sich eben auch da finden und auch über diese Definition von Pulsieren, von Zusammenziehen und Auseinandertreiben in Wellenstruktur, da kommt man sehr nahe heran an die relativ jungen Erkenntnisse der Quantenmechanik zum Beispiel.
Weil du sagst, relativ junge Erkenntnisse der Quantenmechanik, eine relativ junge Theorie, was ist wahrscheinlich so ein paar Jahre, 5, 6 Jahre alt, ist die Superstring-Theorie. Einer der Mitbegründer ist Michio Kaku und er sagt einmal, das ist mir das Stichwort Pulsieren eingefallen, dass die gesamte Realität sich in einem 12 oder 13 dimensionalen, also das gesamte Universum zeigt sich als eine Blase, die in 12 bis 13 Dimensionen schwingt, also so, bitte? 11 Dimensionen. Da gibt es also immer wieder Korrekturen des Modells, wenn man immer wieder neue, also ich kenne mich da wirklich zu wenig aus, dass es da einsteigen kann. Nur dieses Bild ist mir jetzt, das hat Michio Kaku, ein weltberühmter Physiker, einmal in einer Sendung gesagt, das Universum ist eine Blase, die in 11, 12, wie viel immer auch Dimensionen schwingt.
Grundsätzlich geht es um Zustände, die miteinander in irgendeiner Form kommunizieren.
Genau. Und so entstehen soziale Systeme und diese sozialen Systeme wehren sich gegen Veränderungen, die haben also den Selbsthaltungstrieb und mir dünkt also, dass in den letzten 50 Jahren der Widerstand sehr stark war, Ideen wie sie Schauberger, wie sie Reich und wie sie vorhin Tesla aufgestellt hat und Anschauungen der Natur und viele, viele andere, die ich mir jetzt nicht einfallen, die sich also dagegen wehren, diese näher anzusehen und da wirklich einmal genauer hinzusehen und wirklich versuchen, die zu erklären. Die werden ignoriert einfach.
Der schon erwähnte Paradigmenwechsel von einem mechanistischen,
richtig, das
mit Newton, ja, mit Newton eigentlich hauptsächlich begonnenen Denkens in was Neues hinein, genau, bedroht natürlich etablierte Hierarchien. Das ist ein entscheidender Faktor.
Und das zeigt sich dann eben in wissenschaftlichen Publikationen und so weiter über die Arbeit Reichs, die also eigentlich am Kern der Sache vorbeireden und an gewissen Punkten ansetzen und versuchen das eigentlich teilweise auch ins Lächerliche zu ziehen.
Man könnte den Reich selbst auch hernehmen, als Hilfestellung, wie man mit diesen Dingen umgehen könnte. Reich meint, jeder hat irgendwo recht, man muss aber herausfinden, wo.
Ja, das finde ich ein sehr schöner Satz von Reich.
Ja.
Und jeder hat irgendwo recht, nur wo. Das heißt aber auch, dass eben die Kommunikation sehr wichtig ist in der wissenschaftlichen Arbeit und dass eben auch die fehlt. Ne? Kommt mir vor. Also die Disziplinen untereinander, das ist auch etwas, was auch Schauberger aufgezeigt hat. Das heißt, Chemie, Biologie, Physik sind miteinander also in Verbindung und sind austauschbar und Phänomene gehen oft auf ein gemeinsames Grundphänomen zurück. Und dieses ganzheitliche Sichtweise kommt zwar immer stärker zum Vorschein.
Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir drei hier im Studio jetzt sind eine hoch interdisziplinäre Runde. Jeder kommt aus einem völlig anderen Bereich.
So ist es, ja. Und das ist ja auch gut so. Ne? Reich um die Zukunft. Ich meine, was ist deiner Meinung nach, wie wird sich das ganze Geschichte entwickeln? Ich meine, es hat sich sehr, sehr, sehr stark eigentlich gezeigt, dass da Dinge ignoriert worden sind bis jetzt, die also sehr wichtig sind.
Ja.
Und dass also Querverbindungen bestehen, die sehr wichtig sind für Verständnis und auch für praktische Arbeit damit. Es gibt also Widerstände von allen Seiten, kann man sagen.
Ja.
Aber wo siehst du jetzt zum Beispiel?
Also ich denke, dass die Notwendigkeit, jetzt gehe ich wieder von der Körperarbeit aus, immer wichtiger sein wird, sie mit einzubeziehen, weil wir im Moment in einer hochtechnisierten Welt leben, in einer Leistungsgesellschaft leben, wo Spüren und Fühlen und Leben, wo Gefühle ausdrücken oder Berührung noch immer mehr in den Hintergrund treten, wo Stress immer mehr in den Vordergrund tritt, weil Entspannung nicht mehr erlaubt ist, weil es ist der wichtig, der viel kann. Wir sind momentan in einem Ausbildungszeitalter, wo wir Spezialisten haben auf jedem Gebiet. Also wir waren nie in so einer guten Ausbildungssituation und Gesellschaft, wie wir es jetzt sind. Was aber leider auch nur die kognitive Ebene fördert und den Intellekt fördert und das ganz massiv auch schon in den Volksschulen und im Kindergarten anfängt. Und ich denke, dieses Pendel hat jetzt lange Zeit in eine Richtung bewegt. Und ich sehe das auf der anderen Seite, dass dadurch, ja, was weiß ich, Verhaltensauffälligkeiten in Schulen, verhaltensauffällige Kinder,
Columbo auch, High
zum Beispiel.
Ich glaube, die hieß so die Schule am 20. April 1999.
Ja. Also die Kinder reagieren natürlich drauf, weil die sind ein sehr feiner Parameter, weil die auch noch sehr fein schwingen und das auch direkt transportieren. Ja? Das heißt, ich glaube und bin zuversichtlich, ich wünsche es mir auch, dass da sich eine Gegenrichtung entwickelt, wo auch Körperarbeit zum Beispiel, wo Berührung ja mehr und mehr gelebt wird, wo eine ja herzliche Umarmung oder was auch immer, was es ja kaum mehr gibt, Berührung gibt es in unserer Gesellschaft als einen ritualisierten Händedruck und mehr nicht, was aber notwendig sein wird, um wieder zur Ruhe zu kommen, ja, um Entspannung zu erleben. Und wie du vorher vom Orgon-Eye erzählt hast, von den Phänomenen, wenn man drinnen sitzt, dreiviertel Stunden, man hat das Gefühl, es sind 10 Minuten gewesen.
Ja, ganz erstaunlich.
Ja, das hängt sicher mit dem Phänomen zusammen, weil durch dieses Orgon, durch diese Energie oder Prana oder Lebens-Chi ist natürlich, oder Kraft, ist natürlich auch ein tiefer Entspannungsprozess möglich, ja, wie es auch durch das Berühren, ja, Haut angreifen, spüren möglich ist. Ja. Und in der Entspannung hat man kein Zeitgefühl mehr, ja, Zeit hebt sich auf.
Ja. Ja. Es ist auch dunkel drin, also das ist natürlich auch ein Mitgrund dafür, aber...
Ja, es ist auch förderlich. Ja. Und es ist auch so, in einem tiefen Entspannungszustand, in einem Trance-Zustand, hat man natürlich auch Verbindung zu unbewussten Prozessen, aber auch zu spirituellen Prozessen. Ja,
ja.
Und eben wo so Entwicklung basieren kann... Ja, das stimmt, ja.
Ich habe das nicht verstanden.
Und ebenso im sexuellen Erleben.
Ja, na klar. Ne, das ist
auch ein wesentlicher
Punkt. Sollte man
Punkt.
Und kann man nicht trennen.
Ne? Ja, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo auch jetzt Sexualität oder sexuelles Gefühl, wobei jetzt Sexualität nicht nur auf Sexualität im Sinne von Vereinigung von Mann und Frau.
Ich meine schon die Ebenen auch mit, die über die Physis hinausgehen.
Genau, ja, weil Sexualität auch mit einem Lebensgefühl zu tun hat, ja, mit einer Urkraft, mit einem Pulsieren. Ja.
Ja.
Das sieht man auch im gesunden Körper zum Beispiel. Ein gesunder Körper, der hat glänzende Augen, der hat einen gut gefärbten Hauttonus und das spürt man richtig, die Lebenskraft. Ja?
Ja.
Und das alles wird in unserer Gesellschaft einfach nicht gefördert.
Wir leben in einem System, wo Menschen danach beurteilt werden, welches Curriculum sie nachweisen können. Und ja. In diesem Nachweis fehlen diese Aspekte schlicht und einfach. Und dieser Ausspruch von Jean-Paul über Kinder, sie seien wie Uhren, man soll sie nicht nur aufziehen, man muss sie auch gehen lassen zwischendurch, der ist auf alle Menschen anwendbar, grundsätzlich.
Das ist ein schöner Satz, ja.
Und kein Mensch scheint darauf zu achten, momentan in unserer gegenwärtigen Situation, ob ein Curriculum, ein Lebenslauf, eine Entwicklung, ein Werdegang, ob der auch solche Entspannungsphasen beinhaltet oder nicht. Im Gegenteil, je mehr Druck drinnen ist, desto besser.
Ja. Okay. Und das muss einfach alles auch bewiesen werden auf einer wissenschaftlichen Ebene.
Ja. Das muss es meiner Meinung nach auch, nur kann das natürlich nur, passiert das nicht von selbst, sondern es passiert nur dann, wenn sich die Wissenschaft mit diesen Dingen auch beginnt auseinanderzusetzen, würde ich jetzt einmal sagen, und das passiert zu wenig. Die Wissenschaft behauptet, das ist objektiv, sie geht von den Fakten aus, nur wenn dann jemand Fakten aufstellt, die so gar nicht in das bisherige Bild passen, dann mutmaße ich jetzt einmal, dass diese dann übergangen werden, um das derzeitige Gerüst nicht zu gefährden.
Vielleicht die Wissenschaft ist ja nicht etwas, was irgendwo existiert, ferne von uns, sondern das sind wir alle, es geht uns alle an.
Ja.
Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da schlicht und einfach eingreifen, egal ob wir autoritär befugt sind oder nicht.
Ja. Und bitte.
Ja, nur so ganz kurz, ich denke, es geht ja um diese subjektive, eigene Wissenschaft, ja.
Genau das meine ich.
Ja, Zeit haben, genug Entspannung haben, zu entdecken. Ja, einfach so ein bisschen wieder diese Neugierde entdecken, wie sie Kinder haben. Ja. Und das ist eben nicht möglich, weil man Curriculas nachweisen muss.
Ja, oder vielleicht ist es auch trotzdem, wäre es auch trotzdem möglich, aber es bedarf halt doch gewissen Veränderungen, würde ich mal sagen, die Platz greifen müssen in unserer Einstellung zu dem Ganzen. Also ich persönlich habe natürlich kein Mittel für, ich denke mir mal, dass also Leute wie Reich oder viele, viele andere sehr viele Ansätze geliefert haben. Ja. Zumindest Ansätze jetzt einmal. Ne? Also, das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass das jetzt immer der letzter Schluss war, aber es waren interessante Ansätze. Ja, und ich bedanke mich für ein sehr interessantes Gespräch.
Danke
und
auch.
Also ich hoffe, dass ihr beide wieder mal zu Gast seid.
Wenn jemand Lust bekommen hat, sich für pastorale Integration näher zu interessieren, es gibt eine Praxisgemeinschaft für Körperarbeit in der Sonnenstraße Nummer 8, wo man mich persönlich kontaktieren kann.
Gibt es eine Telefonnummer?
Es gibt eine Telefonnummer, das ist die Nummer 0676 623 8785.
Ja.
Und ich habe dann auch Kontaktadressen von Körpertherapeuten, die es in der Steiermark und weiter gibt.
Ich werde die Nummer auf die Webseite tun. Mhm. Gibt es auch eine Webseite dazu zu dem Ganzen?
Noch nicht.
Noch nicht, aber sobald es das gibt, werde ich es verlinken. Ja. Und wie gesagt, also ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Und es war sehr interessant, vor allem, dass man, wenn wir einen da hatten, der da praktische Erfahrungen hatte. Bei dir bedanke ich mich natürlich auch, Herwig. Du hast also...
Shukran et Charisto.
Du hast also wie immer sehr... Interessante Beiträge geliefert in allen Sprachen.
Thanks a lot.
In der nächsten Sendung heißt mein Gast Peter Stachel und es wird gehen um die Assyrer, plötzlich nicht die Assyrer, sondern die Sumerer, die waren sogar noch vor denen und um Mythologie, etwas, das Wilhelm Reich ja eher abgelehnt hat, aber das dennoch recht spannend sein kann, denke ich. Die findet statt am 3. November und bis dorthin sage ich auf Wiederhören und bis bald.